Offside Seminare.
Offside and online.
Hallo und willkommen zum vierten Modul unserer Seminarreihe KI verstehen und clever nutzen. Eingangs hier nochmal der Hinweis, dass es wieder Kapitelmarken gibt, mit denen man zu den gewünschten Themen springen kann. Kurzer Überblick, es fängt an mit Prompting für Fortgeschrittene. Ben Hofer gibt ein paar Hinweise dazu, wie man durch Anweisungen und Formulierungen noch genauere Ergebnisse erzielen kann. Er erklärt dann, wie man die gängigen Chatbots für die eigenen Bedürfnisse personalisieren kann, also indem man zum Beispiel hinterlegt, dass man blind ist und keine visuellen Beschreibungen haben möchte. Und dann geht's, und das ist natürlich der längste Teil dieser Episode, darum, wie man einen Chatbot bauen kann, der dann eine bestimmte Aufgabe wiederholt erledigt. Ben macht da zwei Beispiele auf, die ich hier kurz zusammenfasse, damit wir dann gleich loslegen können. Beispiel 1 ist Protokolle erstellen. Ich kann also einen Bot anlegen und ihm sagen, wie das Protokoll strukturiert sein soll, was unbedingt rein muss, was nicht rein soll. Ich kann ein Beispielprotokoll hochladen, an dem sich der Bot orientieren kann. Und wenn ich dann das Transkript eines Meetings hochlade, dann erstellt mir der Bot aus meinen Maßgaben ein Protokoll. Und das funktioniert eben immer wieder aufs Neue, ohne dass ich jedes Mal die gleichen Anweisungen und Beispiele hochladen muss. Ein ähnliches Beispiel wäre ein Alternativtextgenerator, dem ich sage, wie der Alternativtext beschaffen sein soll, nach welchen Richtlinien er erstellt werden soll, kann wiederum Beispiele hochladen und bekomme dann, jedes Mal, wenn ich ein Bild hochlade, nach meinen Wünschen den Alternativtext erstellt. Das sind zwei Beispiele, auf die sich Ben im folgenden Vortrag auch immer wieder bezieht, deshalb habe ich es hier nochmal kurz zusammengefasst und wir gehen jetzt direkt in den Vortrag. Das Wort hat Ben Hofer.
Heute geht es um zwei Themen, die direkt zusammenhängen. Einmal um die Anweisung, um das Prompting. Das, die Anweisung geben, das nennt sich Prompting. Hatten wir auch schon in den letzten Modulen immer wieder. Also wie gebe ich die Anweisungen, dass die KI wirklich das tut, was ich will? Da gibt es ein paar Tipps und Tricks und Kniffe. Und zum Zweiten um das Wiederverwenden. Also welche Werkzeuge gibt es, um diese Anweisung und dieses Wissen dauerhaft zu speichern? Und wie baue ich mir damit meinen eigenen Chatbot oder meinen eigenen KI-Agenten? Also Teil 1 ist Prompting. Das Prompting für Fortgeschrittene. Im Modul 1 haben wir ja schon die Grundlagen gelernt und jetzt gehen wir ein bisschen tiefer und schauen uns ein paar Techniken an, die einen Unterschied machen können. Zum einen ist es mal die Rolle zu vergeben und es gibt es in zwei Ausprägungen. Das eine ist die Rolle, die die KI übernehmen soll. Also je nach Chatbot kann das sein, sei mal ein visueller Assistent oder so. Zum Beispiel beim Alternativtextgenerator. Es kann sein, keine Ahnung, du bist ein erfahrener Ernährungsberater, erstelle mir einen Wochenplan oder so. Nur mal jetzt als Beispiel. Oder du bist eben mein Protokollassistent. Diese Rollen kann man sicherlich dann noch etwas genauer und etwas besser definieren. Kontext mitgeben. Kontext können nicht nur Dateien sein, wie wir es beim Wissen haben, also wie wir diese Wissensdateien, beispielsweise jetzt ein internes Glossar oder sowas oder ein Regelwerk. Ein Kontext kann auch einfach relevante Infos sein, die wir liefern. Also je mehr Informationen wir liefern, desto besser. Nicht alles auf einmal liefern, aber schon das Wichtigste, ich würde mal sagen, es liegt ein bisschen dazwischen, aber lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Gerade mittlerweile die Kontextfenster, also das, was die KI auf einmal verarbeiten wird, kann, werden immer größer. Das heißt, die Fülle an Informationen, die KI da verarbeitet und auch verarbeiten kann, wird immer größer. Und deshalb sage ich, nicht überfrachten, aber je mehr oder ja, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig, sage ich mal. Kontext kann jetzt in dem Protokollbeispiel sein, welche Organisation gehöre ich an, also welche, Was macht diese Organisation so in ein, zwei Sätzen? Wofür schreibe ich diese Protokolle? Worum geht es in diesen Meetings? Einfach um ein bisschen Kontext zu geben, was dann die Ausgabe letztendlich, die KI macht, besser macht. Denn je mehr da drin steckt, desto mehr Kontext hat sie und desto mehr ja, Wissen hat die KI auch sprachlich, um die Aufgabe zu erfüllen. Nächstes Thema, nächster Tipp ist, das habe ich hier Few-Shot Prompting genannt, weil man es darunter auch bindet. Im Prinzip ist es nichts anderes, wie mehrere Beispiele mitzugeben. Also Shot heißt in dem Fall Beispiele. Es gibt One-Shot-Prompting, es gibt Zero-Shot-Prompting und es gibt Few-Shot-Prompting. Das muss man sich nicht merken. Zero-Shot-Prompting wäre einfach zu sagen, eine Anweisung zu geben, ohne irgendwie jegliche Beispiele, wie die Ausgabe aussehen kann. Few-Shot-Prompting wäre hier zu sagen, du gibst der KI mehrere Beispiele, wie die Antwort aussehen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt das ganze Protokoll als Beispiel geben, man kann schon etwas abspecken und irgendwie Platzhalter reinmachen, aber zumindest die Struktur als Beispiel ist sehr empfehlenswert zu geben. Oder man lädt einfach im Wissen ein Beispielprotokoll hoch und bezieht sich dann in der Anweisung darauf und sagt, in deinem Wissen in der Datei XY steht ein Beispielprotokoll. Dann gibt es noch was, das nennt sich Chain of Thought, also im Prinzip Gedankenkette. Der KI einfach zu sagen, denke Schritt für Schritt oder analysiere dieses Thema Schritt für Schritt und dann kommt zu einem Ergebnis. Man hat in der Forschung herausgefunden, dass das die KI tatsächlich dazu zwingt, ihre Antworten in Zwischenschritte aufzubauen und dadurch um nicht vorschnell zu antworten und dadurch wird die Ausgabe tatsächlich besser. 2026 ist es zwar nicht mehr so die Prompting-Technik Nummer 1, aber es ist immer noch eine bekannte Technik und ein bekannter Tipp. Ja, wie bauen wir jetzt so einen Chatbot auf? Also, es gibt grundsätzlich bei jedem Chatbot oder bei jeder KI, mit der wir reden, und auch dann bei unseren eigenen Chatbots gibt es immer einen Systemprompt. Und der Systemprompt, der gibt der KI ihre Persönlichkeit, ihre Anweisungen mit, ihre Rolle auch mit und gibt ihr das, was sie tun soll, auch den Zweck. Also ein Systemprompt ist also eine Anweisung, die vor jedem Gespräch gilt. Beispiel könnte sein, du bist ein hilfreicher Assistent, der blinden hilft, Menschen hilft, Technik zu verstehen. Antworte immer klar, präzise und in einfacher Sprache und ohne Fachjargon. Also wir wollen hier jemanden, der nicht irgendwie fachsimpelt. Wir wollen jemanden, der in kurzen Sätzen antwortet. Klar, präzise und in einfacher Sprache. Wenn du dir unsicher bist, sag das ehrlich, erfinde nichts. Auch wichtig, ein bisschen um die Halluzinationen, die immer vorkommen können bei KI, zu reduzieren, nicht zu löschen, nicht zu eliminieren. Das geht nicht, weil das ist ein Sprachmodell, das arbeitet immer mit Sprache. Und wenn es Dinge nicht weiß oder es arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten und da es mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, können Informationen, die es gibt, auch mal falsch sein. Aber tatsächlich kann man durch Anweisung geben, durch Prompting auch das ein bisschen reduzieren. Wir können auch sowas schreiben wie vermeide Floskeln, verschachtelte Sätze und Call-to-Action-Fragen habe ich jetzt noch dazu geschrieben. Das wird jetzt den einen oder anderen nicht sagen, was das ist. Ganz einfach, wenn ihr schon mal ChatGPT benutzt habt, dann habt ihr vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass der immer wieder mal am Ende Fragen stellen. Willst du, soll ich noch das und das für dich tun? Soll ich dir noch das und das beantworten? Soll ich dir noch ein weiteres Protokoll schreiben? Oder willst du noch das und das wissen? Das nennt sich Call to Action. Der Begriff kommt ein bisschen aus dem Marketing. Und wenn man diese Begrifflichkeiten, die KI dann auch aus der Fülle an sprachlichen Informationen, die sie verarbeitet hat, aus dem ganzen Internet, die sie gelesen hat. Wenn man solche Begrifflichkeiten dann nennt, dann kann die KI auch was damit anfangen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, vermeide Call to Action, dann macht er das nicht mehr oder reduziert es also stark. Und genau so ein Systemprompt steckt im Kern eben jedes Chatbots. Wer ihn gut formuliert, hat schon einen großen Teil der Arbeit erledigt und hat schon mal Klarheit geschaffen, was denn eigentlich die KI tun soll. Das möchte ich wirklich betonen, weil das ist wirklich sehr wichtig. Wo können wir jetzt diese Anweisungen überall einsetzen? Also, wenn wir ein Chatbot bauen, können wir natürlich diese Anweisungen einsetzen. Wir bauen in ChatGPT, was das nennt sich GPT oder GPT. So heißt in ChatGPT dieser Chatbot. Und da können wir eben unseren Alternativtextgenerator bauen, unseren Protokollassistenten, unseren Hilfsmittelberater oder denjenigen, der uns mit irgendeinem Regelwerk hilft. Oder jetzt ist dann in Mighty Side City derjenige, der uns und der den Side City Kompass, Hilfsmittel Kompass bekommt und uns hilft, unseren Weg auf der Side City zu planen oder einfach Fragen beantwortet. Wo ist denn der Stand von der Firma XY? Wo ist denn der Stand vom DBSV? Damit wir das nicht im Standplan oder online suchen müssen. So, jetzt ist die Side City relativ barrierefrei. Da können wir das auch selber machen, sicherlich. Und gleichzeitig ist so ein Chatbot da sicherlich sinnvoll. Mein Tipp ist einfach mal klein anfangen, einfach mal eine wiederkehrende Aufgabe zu nehmen. Was mache ich denn immer mit ChatGPT? Was mache ich immer mit Claude oder so? Und einfach mal für die, die so Anwendungen schon nutzen, einfach mal diese wiederkehrenden Aufgaben in solche Chatbots, in solche eigene Agents auszulagern. Auch reinschreiben in die Anweisungen, was der Bot eben nicht tun soll. Also auch wo ich sowas wie Floskeln vermeiden oder auch einfach reinschreiben, was zu vermeiden ist. Immer klare Anweisungen geben und immer testen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und beim Testen immer iterieren, also Prompt verbessern, nochmal testen und einfach besser machen. Die erste Version ist nie die letzte und die erste Version ist immer die schlechteste. Also wenn beim ersten Mal irgendwas nicht funktioniert und dann sagt man, ja, aber das funktioniert jetzt irgendwie doch nicht so, wie ich das gerne hätte, weil das Ergebnis nicht so ausschaut, dann nicht verzagen, sondern einfach diesen Prompt, diese Anweisung nochmal verbessern. Mal gucken, was könnte ich doch noch was könnte ich dann noch mitgeben für Anweisungen? Du kannst auch sowas machen wie die Anweisung einfach nochmal in das Tool eingeben und zu so sagen, optimiere mir mal diese Anweisungen für einen personalisierten Chatbot für Gemini oder ChatGPT. Das kann auch gut funktionieren, dass man sagt, okay, man lässt sich diesen Prompt einfach nochmal optimieren. Beispiele würde ich immer selber geben, weil wie die Ausgabe auszusehen hat, das weiß ich, glaube ich, selber am besten. Aber auch da kann man sich natürlich dabei helfen lassen. Auch das ist ein wichtiger Tipp. Bevor wir aber Chatbots bauen, gibt es eine Vorstufe, wo wir solche Prompts oder solche Anweisungen direkt nutzen können. Also alle großen Chatbots haben eine Funktion, mit der wir dauerhaft hinterlegen können, wer wir sind, was wir wie der Bot antworten soll, was wir denn alles hinterlegen wollen. Also ein bisschen zu personalisieren, wie wir mit ChatGPT, wie wir mit Gemini interagieren wollen. Das spart in jedem Chatbot aufs Neue zu erklären, dass ich jetzt blind bin und visuelle Inhalte beschrieben haben möchte, dass ich ein Screen wieder nutze und irgendwie mathematische Inhalte am besten der in Zahlen darstellen soll und nicht in irgendwelchen Symbolen, die ich nie lesen kann. Und so weiter. Ich kann da alles hinterlegen, was ich eben vorher genannt habe, also alles, was eben die KI wissen soll, bei jedem Chat, den ich mit ChatGPT aufmache, weiß die KI das dann oder kriegt es mit bei jeder Anfrage und kann mir eben in jedem Chat das beachten und kann für mich auf mich zugeschnitten diese Frage dann beantworten, die ich habe. Das gilt für alle Chats, die ist also für allgemeine Vorlieben gut und aus Datenschutzgründen empfehle ich natürlich auch immer zu schauen, was ich da hinterlege und was nicht. Das ist jedem selber überlassen, besonders privat. Beruflich muss man da ein bisschen auf Datenschutzdokumente anschauen. Privat ist es jedem selber überlassen, was teile ich von mir, was teile ich nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, wer ich bin und was ich beruflich mache und was ich für Hobbys habe. Also das kann ich auch, aber es muss nicht sein. Ja, vielleicht interessant ist der Antwortstil. Also wie soll die KI antworten? Was mag ich, was mag ich nicht? Möchte ich kurze Antworten? Möchte ich es ausformuliert haben? Möchte ich Call to Actions haben und so weiter? Für spezielle Themen, spezielle Aufgaben ist das natürlich nicht geeignet. Da ist dann eben der eigene Chatbot der richtige Weg. Also beispielsweise dieses Protokoll. Ich will ja nicht jedes Mal, wenn ChatGPT aufmacht, ein Protokoll schreiben. Da ist dann eben ein eigener Chatbot der richtige Weg. So, wie machen wir das jetzt? Wie personalisieren wir jetzt unsere Chats mit ChatGPT oder Gemini und wie bauen wir jetzt unsere Chatbots? Bei ChatGPT gibt es ein Tastenkürzel, das ist STRG-Umschalt und I, STR-Shift-I. Damit kommen wir direkt zum Einstellungsdialog und da können wir dann diese sogenannten Custom Instructions, also Englisch personalisierte Anweisungen, ein paar Custom Instructions können wir da hinterlegen. Alternativ können wir natürlich auch über unser Profilmenü gehen, über Einstellungen und dann heißt der Punkt, glaube ich, Personalisierung. Das ändert sich auch immer mal. Dieses Tastenkürzel STRG-Shift-I ist aber recht konstant geblieben bisher. Und dort gibt es dann zwei Felder meistens, also bei den meisten Anwendungen, das ist so ein bisschen über dich, also was sollte ChatGPT über dich wissen und wie soll ChatGPT antworten? Bei Gemini ist das Ganze ähnlich. Da kann man eben über das Profilmenü, über die Seitenleiste auch die gespeicherten Informationen dann bearbeiten. Ja, und dann auch die Instructions hinzufügen, Da kann man eher so ein paar Anweisungen hinzufügen. Das ist überall so ein bisschen anders gestaltet, aber es heißt überall Personalisierung, Custom Instructions, personalisierte Anweisungen oder so ähnlich. Und ist immer in dem Profil zu finden. Also ich habe ja immer, wenn ich mich anmelde bei den Anwendungen, habe ich ja immer ein Profil. Da steht dann meistens mein Name oder meine E-Mail-Adresse. Und da kann ich dann ein Auswahlfeld aufklappen oder ein Menü aufklappen, in dem dann das meistens zu finden ist, neben eben Einstellungen, die ich machen kann. Dort ist auch als Erinnerung noch Datenschutz, von Datenschutz wichtig, zu finden, dass ich das Training oder wie ich das Training abschalten kann. Also, dass das Modell sozusagen von meinen Eingaben lernt, das kann ich dort auch aus- und anmachen. Ich habe im letzten Modul empfohlen und empfehle es auch heute, es auszumachen. Wie gesagt, es schaut bei jedem Tool etwas anders aus. Und naja, da irgendwie ausführlich die Tipps zu geben, es ändert sich halt auch immer wieder. Deswegen macht es wenig Sinn, da jetzt sehr tief einzugehen. Ein ganz wichtiges Thema bei den Anwendungen eben der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version. Ich muss jetzt sagen, ich habe immer eigentlich einen in der kostenpflichtigen Version. Aktuell ist es Claude von Anthropic, weil mir der einfach am meisten bringt. Ich hatte ja auch schon ChatGPT oder eine Zeit lang auch mal gar keinen. Man muss bei 20 € im Monat natürlich wirklich überlegen, ob es das wert ist und sich dann eben für den entscheiden, der am besten liegt, der einem am besten, für einen selber am besten bedienbar ist. Wenn man ganz viel im Google-Ökosystem unterwegs ist, empfiehlt sich vielleicht Gemini von Google. Aber wie gesagt, da muss man einfach wirklich überlegen, was einem am meisten bringt und sich dann für einen entscheiden, denn einer reicht auch wirklich, wenn man das möchte. Ja, ganz kurz, was sind jetzt typische Fehler, die wir machen können, wenn wir solche Anweisungen schreiben? Und danach kommen wir zu den Chatbots selber. Zu vage ist immer, wie ich im ersten Modul schon gesagt habe, ist immer schlecht, führt immer zu schlechten Ergebnissen oder zu sehr allgemeinen Ergebnissen. Also schreib mir was über KI, ja, sagt halt einfach nicht viel aus außer KI. Das ist eher so ein Suchbegriff bei Google vielleicht. Dann kommt irgendwie alles, was mit KI zu tun hat. Und beim Chatbot oder bei der Chat-Anwendung, bei der KI-Anwendung kommt genauso alles, was der irgendwie über KI weiß. So, also schreibe eine Zusammenfassung in 5 Sätzen über KI. Bilderkennung für blinde Menschen, das ist schon ganz, ganz viel konkreter. Ja. Da haben wir schon ganz, ganz viel konkretere Sachen drin. Da haben wir Bilderkennung drin. Da haben wir Blinde drin. Also dann sucht er vielleicht in seinem Wissen oder im Internet, wenn wir ihm das noch dazu sagen, welche Anwendungen es da gibt. Wir haben die Struktur drin oder die Anweisung, schreibt eine Zusammenfassung in 5 Sätzen. Ob das genau 5 sein werden, ist die Frage. Das ist vielleicht nicht immer der Fall, aber es gibt die Struktur. Es soll wirklich kurz sein. Es soll eine Zusammenfassung sein. Es soll kein Roman sein. Und auch genau über was. Demgegenüber ist auch nicht, also zu viel auf einmal nicht gut. Also, was ich damit hauptsächlich meine, ist nicht Themen zu mixen miteinander. Also ein Chatbot für genau eine Aufgabe bauen. Lieber mehrere kleinere Chatbots als einen riesigen. Also ein Bot bauen für einen Alternativtextgenerator, super, weil der kann genau das. Der macht nimmt ein Bild und generiert daraus einen Alternativtext oder vielleicht auch zwei, je nachdem. Ich habe einen gebaut, der kann zwei Alternativtexte generieren. Den verlinke ich auch nochmal im Forum Offsite. Aber wenn ich jetzt dem noch beibringe, wie er ein Protokoll schreibt, jetzt übertrieben gesagt, dann wird es irgendwie gehen, aber wird nicht unbedingt erfolgversprechend sein. Bei dem Protokoll ist es dasselbe. Wenn ich dem beibringe, wie er noch eine ähnliche Protokolle erstellt, kann es funktionieren. Aber ganz was anderes, dann lieber in den Chatbot, in den zusätzlichen Chatbot auslagern. Ergebnis prüfen ist immer wichtig. Das schreibe ich eigentlich immer überall dazu, denn die KI kann halluzinieren. Beispiele haben wir schon betrachtet. Immer gegenlesen und vor allem bei wichtigen Informationen, die nicht falsch sein dürfen. Auch wenn die KI Quellen nennt und auch wenn wir explizit darum bitten, im Internet zu recherchieren, das können wir tun in unserer Anweisung, dass wir explizit um Internetrecherche bitten. Auch dann müssen wir die Quellen prüfen, wenn es wichtig ist. Weil, ja, die KI kann sich täuschen, die arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, die liest dann diese Quellen, das hilft sehr, sehr viel dabei, dass da was Ordentliches dabei rauskommt. Mir ist es aber auch schon passiert, dass tatsächlich Links, also Internetlinks als Quellen halluziniert waren. Die waren erfunden, weil es zu meinem Thema einfach wenig gab, also wenig im Internet gab. Es war wenig zu finden und naja, das hat dann dazu geführt, dass die KI tatsächlich Links erfunden hat, also die Links angeklickt und dann waren da nichts dahinter, weil der Link einfach erfunden war. So, also die Inhalte, die ich mit der KI erstelle, wurden von mir erstellt. Die KI ist ein Werkzeug und ich mache ja auch nicht Microsoft Word verantwortlich, dass mein Text schlecht ist. Und genauso ist es ein Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug, mit dem man durchaus viel machen kann, das durchaus erstaunliche Ergebnisse liefert. Und gleichzeitig, wenn es wichtig ist, müssen wir eben gegenprüfen. So, jetzt kommen wir von der Anweisung. Also wie gestalten wir die Anweisung? Was gibt es da alles für Möglichkeiten zu dem, wie bauen wir jetzt einen eigenen Chatbot? Und dafür ist natürlich keine Programmierung notwendig, sonst würde ich es jetzt hier nicht darstellen oder nicht vorstellen. Man beschreibt einfach in eigenen Worten, was der Bot tun soll. Und dann hinterlegt man eben sein Wissen und der Bot ist dann fertig und kann genutzt werden, muss natürlich getestet werden. Und empfiehlt sich immer, den Bot zu testen und ein bisschen dann ja nachzujustieren mit den Anweisungen. Die großen Anbieter, wie gesagt, haben alle diese Funktionen. Die Namen sind etwas unterschiedlich. Das Prinzip ist überall ähnlich. Ich gebe dem Chatbot einen Namen, ich gebe dem diese Anweisung, über die ich jetzt ausführlich gesprochen habe, und dann optional lade ich meine Dateien hoch, nenne meine Wissensdateien. Das kann beispielsweise irgendein Regelwerk sein, der seit City Compass oder. Hier sind mal aktuell Stand Mai 2026 die wichtigsten Anbieter und die wichtigsten Konzepte. Bei ChatGPT heißt das Ganze, wie schon erwähnt, GPT oder auch Custom GPT, also Custom für personalisiert in Englisch. Und die gibt es schon lang, die sind seit 2023 verfügbar und sind so quasi der Standard, weil es eben die ersten waren, auch die es ermöglicht haben, für alle solche Chatbots zu bauen. Und weil es auch die ersten waren, die es ermöglicht haben, diese Chatbots zu teilen. Also wenn ihr jetzt was baut, dass ich das dann nutzen kann oder dass ihr den Link auf diesen Bot ins Forum stellt, das hat ChatGPT alles ermöglicht. Auch es gab sogar so einen Store, so ein wie so ein App Store bei Apple oder so, wo man dann diese Chatbots tatsächlich sogar runterladen oder nutzen, noch nicht runterladen, aber nutzen konnte. Oder auch immer noch kann. Also den gibt es auch immer noch. Bei ChatGPT ist, wie gesagt, dieses Plus-Abo oder höher. Höher würde ich keiner Privatperson empfehlen, weil das sind dann Dinge, die man wirklich als Privatmensch nicht mehr braucht. Aber dieses ChatGPT Plus-Abo ist eben dafür notwendig. Heißt, euren Protokollbot könnt ihr euch bei ChatGPT nur mit der kostenpflichtigen Plus-Version bauen. In der Seitenleiste, wenn ihr die aufklappt, gibt es aktuell einen Link, der heißt GPTs entdecken. Und da gibt es einen Link, der heißt erstellen. Es gibt dann immer zwei Wege. Entweder man beschreibt einfach in dem Chat-Dialog, was der Bot können soll, und lässt sozusagen die KI selber, also ChatGPT selber, diesen Bot bauen. ChatGPT baut dann auch diese Anweisung, optimiert diese Anweisung ein bisschen und baut dann diesen Bot daraus. Oder man kann auch im Tab Konfiguration die Felder selber ausfüllen, also einen Namen vergeben, eine Beschreibung vergeben, wenn ich den Bot teilen will. Also ich brauche auf jeden Fall einen Namen, damit ich ihn selber wieder finde. Eine Beschreibung, wenn ich mehrere habe, wäre vielleicht auch gut, um ihn selber wieder zu finden oder zuordnen zu können. Was macht er denn? Was schreibt er denn für Protokolle? Und dann gibt es eben die Anweisung oder den Prompt. Und Konversationsstarter gibt es bei ChatGPT noch. Die kann man hinterlegen, muss man aber nicht. Das sind so, ja, das wären dann so Schalter, die in dem Chatfenster auftauchen, mit denen man übliche Anweisungen oder übliche Fragen, die man dem Bot stellen kann, hinterlegen kann. Also beispielsweise, ich baue mir jetzt einen Rezeptegenerator, dem gebe ich meinen Kochstil, meine Zutaten, die ich nicht mag, und fünf Rezepte, die ich ganz gut finde, um den Stil ein bisschen zu replizieren. Und dann kann ich ihm als Starter mitgeben, gib mir fünf Rezepte für diese Woche. Muss ich natürlich nur noch da draufklicken und das nicht mehr in das Chatfenster eingeben. Die Wissensbasis kann ich hinterlegen. Bei ChatGPT sind es aktuell bis zu 20 Dateien. Und der Bot zieht dann Inhalte daraus, wobei man auch sagen muss, erfahrungsgemäß, da kann man schon sehr viel hinterlegen und die KI kann auch immer mit immer mehr Informationen umgehen. Aber wenn ich da jetzt 20 Dateien mit jeweils 200 Seiten hinterlege, dann ist da ja auch irgendwann ein Ende mit dem Kontextfenster und dann wird irgendwann die Antwort auch ungenau beziehungsweise nicht mehr so ganz zugeschnitten auf das, was in den Dateien steht. Also ganze Gesetzbücher sind dann da eher schwierig. GPT kann geteilt werden, wie ich gerade gesagt habe, oder eben auch veröffentlicht. Ja, wie funktioniert das jetzt in anderen Fällen? Wir haben ja gerade gelernt, ChatGPT ist, da ist es nicht ganz kostenlos und naja, können wir das vielleicht doch irgendwie kostenlos tun? Bei Google heißt das Ganze Gems, also in Gemini heißt es Gems und die Funktion ist inzwischen auch in der kostenlosen Variante verfügbar. Im Funktionsumfang kleiner als bei ChatGPT, aber man kann damit einiges machen. Und ja, auf gemini.com kann man eben entweder über das Menü gehen, über die Seitenleiste und dann auf Gems entdecken und dann auf Gem erstellen oder neues Gem. Oder man steigt direkt ein und sagt und geht auf den Link. Den habe ich auch nochmal unten in der Linkliste verlinkt im Offsite-Forum. Das wäre in dem Fall gemini.google.com/gems/create, also create für erstellen. Und dann können wir da eben unsere Namen, unsere Anweisungen und auch die Beispielaufgaben eintragen. Und hier auch den Prompt oder die Anweisung etwas optimieren. Natürlich können wir hier auch Dateien hochladen, wieder mit dem Wissen. Und da unterscheidet sich jetzt die, da unterscheidet sich jetzt die kostenlose und die kostenpflichtige Version. In der Pro-Version können wir da einfach mehr Dateien hochladen. In der Pro-Version gibt es auch noch diese Super-Gems, sogenannte Super-Gems, oder für mich sind es eigentlich Anwendungen, weil da kann ich wirklich die KI bitten, mir eine ganze App zu bauen mit eigener Eingabemaske. Und die ja, KI baut es dann wirklich in Programmiercode und erstellt mir sozusagen meine personalisierte Anwendung für irgendeinen Zweck. Das ist ein bisschen für fortgeschrittenere Nutzer. Bei Claude heißt das Ganze, bei Anthropic Claude heißt das Ganze Projekte oder halt Projects. Das unterscheidet sich konzeptionell ein bisschen von ChatGPT und Gemini. Das Protokoll ist ein bisschen mehr ein Arbeitsplatz für gemeinsamen Kontext und ein bisschen weniger ist ein einzelner geteilter Bot. Projekte, glaube ich, kann man auch gar nicht teilen in Claude. Die Anwendungsfälle, die ich vorher beschrieben habe, mit dem Protokoll, mit dem Alternativtextgenerator, die können wir auch ganz genauso mit Claude-Projekten lösen. So viel ich aktuell recherchiert habe, ist dafür auch in Claude aktuell eine Lizenz, also die kostenpflichtige Pro-Version notwendig. Für Unternehmen gibt es dann ja, oder für Organisationen, Vereine, Unternehmen gibt es dann ja auch immer noch eine Teamversion. Auf Unternehmen gehe ich jetzt nicht ein, da wir, glaube ich, hier alle irgendwie eher im Privatkontext unterwegs sind, oder die meisten zumindest. Und der Unternehmenskontext ist dann doch nochmal ein anderer. Und naja, auch hier kann ich einen Namen vergeben, eine Anweisung hinterlegen, und auch Dateien hochladen, Knowledge oder Wissensbasis in, hier habe ich ein bisschen auch die englische Bezeichnung mit dazu geschrieben im Handout, wobei Claude mittlerweile auch ganz gut übersetzt ist. Und in diesem Projekt kann ich dann auch beliebig viele Konversationen haben. Da ist es ein bisschen anders gruppiert als bei den Gems oder bei den GPTs. Da kann ich dann tatsächlich das Projekt aufklappen und halt sehen, welche Chats ich da in dem Projekt schon hatte in meinem Verlauf. Das geht bei den GPTs oder Gems so nicht. Um vielleicht noch ganz kurz auf Copilot einzugehen, weil ich glaube, dass den viele nutzen. Also wenn wir jetzt 365 Personal oder Family haben, dann gibt es da die Copilot Notebooks oder es gibt auch Copilot GPTs. Und das ist so ein Arbeitsbereich, wo wir halt auch Dateien und Notizen und Links hinterlegen können. Und dann kann man da die Anweisungen hinterlegen, wie bei den anderen auch, so ein bisschen konzeptionell. Die Maske sieht ein bisschen anders aus. Und das bei Notebooks wäre das dann tatsächlich eher wie bei Google Notebook LLM, dass man da dann sogar eine Audioübersicht oder sowas oder Karteikarten sich erstellen lassen kann aus dem Wissen. Man kann aber genauso solche Chatbots bauen. Nur bei Copilot ist es eben ein bisschen anders. gelöst über diese GPTs beziehungsweise über die Notebooks, die es da, die, wie das da heißt. Wenn man beruflich da unterwegs ist, gibt es Copilot Studio sogar. Das geht ganz stark in die Agentenrichtung. Bietet mehr Funktionen und eine Anbindung auch an andere Systeme, wie zum Beispiel ein Ticketsystem über das sogenannte Model Context Protocol. Das wäre boah, eine eigene 2-Stunden-Session. Sollte man aber mal gehört haben, denn so kann die KI tatsächlich auf externe Informationen in externen Tools, in externen Werkzeugen zugreifen. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt im Unternehmen einen Wiki-Bereich oder ein Ticketsystem oder ein SharePoint-System, in dem alle Dateien liegen. E-Mails geht auch tatsächlich. Dann kann die KI darauf zugreifen und damit arbeiten. Und damit auch proaktiv arbeiten. Das alles geht mit Copilot mittlerweile, mit Copilot Studio. Genau. Nur um es mal gehört zu haben, da ins Detail zu gehen, wäre eher was für die Zielgruppe Organisationen, Vereine, Unternehmen. Ist ganz interessant, weil wir da dann auch eben immer mehr Kontext uns reinladen können und die KI immer besser wird dadurch. Hat natürlich einen Datenschutzaspekt, der dann auch nicht zu vernachlässigen ist. Muss man schauen, dass man alle Datenschutzdokumente hat, und auch überlegen, ob man das eben dann möchte, oder nicht. Beim Thema Datenschutz gibt es ja, wie wir aus dem Modell 3 schon kennen, den französischen Anbieter Mistral. Auch der hat natürlich eine Bauweise für solche Agenten oder solche Custom Chatbots. Und die heißt tatsächlich Agents. Und funktioniert seit 2025. Seit 2026 haben die da auch ordentlich nachgelegt, haben jetzt auch Werbung gemacht für auch die Anbindung an externe Tools und externe Werkzeuge. Also da kann man dann auch ja, seine E-Mails anbinden, wie das ja auch bei Gemini beispielsweise geht, dass ich meine Google-Mails oder bei Mistral natürlich auch andere Anbieter daran anbinden kann, wenn ich das möchte. Und eben die KI dann den Kontext E-Mails bekommt und auch, wenn ich das möchte, das E-Mail-Programm oder die E-Mails tatsächlich dann sogar auch nicht nur lesen, sondern auch bedienen kann, also auch E-Mails schreiben kann und versenden und so. Das muss natürlich eingestellt werden. Also da muss jetzt keine Angst zu haben, dass das irgendwie einfach so der Fall ist, sondern das muss man freigeben natürlich als Nutzer und die Anwendungen ordentlich miteinander verbinden. Aber es geht eben mittlerweile bei Gemini natürlich, bei Google Mail, da geht es ganz einfach. Aber eben auch bei Claude und mittlerweile eben auch bei Mistral als europäischen Anbieter. Und auch bei Mistral Agents oder Agenten kann man eben Dateien hochladen, Anweisungen mitgeben. Da wiederhole ich mich jetzt nicht. Die Websuche nutzen und so weiter. Bei Mistral ist halt einfach der Vorteil, dass die Server in der EU stehen, also alles EU-konform läuft. Die Daten gehen eben nicht in die USA. Das ist bei Mistral der große Vorteil. Ja, und wir hatten ja das Beispiel mit der Offline-KI tatsächlich. Wie würde sowas jetzt in Olama funktionieren? In OLAMA ist es ein bisschen, also da gibt es in der Anwendung OLAMA selber gibt es keine Funktion, die uns das einfach ermöglicht. Wir können bei OLAMA eine Modelldatei erstellen und da kann man dann textliche Anweisungen reinschreiben. Zum Beispiel sowas wie from Leerzeichen Gemma 4 26b und dann System Leerzeichen und dann in Anführungszeichen das, was der Bot tun soll. Und man müsste dann diese Modelldatei abspeichern und über die Kommandozeile tatsächlich reinladen in OLAMA, damit man sie dann in OLAMA sozusagen als eigenes Modell nutzen kann. Und dann diese Anweisungen immer hinterlegt sind. Das geht, erfordert natürlich schon Expertise. Deswegen möchte ich jetzt nicht so viel näher darauf eingehen. Ich habe ja gesagt, ohne Programmieren. Es ist immer noch ohne Programmieren, aber es ist halt schon sehr, geht halt schon so ein bisschen in die Richtung. Deswegen nur hier auch unten ist ein Link drin, wie so eine Modelldatei aussehen kann, was die alles für Parameter, für Anweisungen kennt. Wer sich damit beschäftigen möchte, der kann das tun. Der Vorteil ist natürlich, das ist komplett offline und läuft auf dem eigenen Rechner. Der Nachteil ist, es ist zurzeit keine grafische Oberfläche zum Anlegen da. Es geht nur über diese Kommandozeile und über diese Dateien zu schreiben. Das erfordert ein bisschen mehr Expertise. Wie kann man jetzt in ChatGPT die eigenen GPTs anzeigen? Die werden einem eigentlich immer oben angezeigt, wenn man einen Chat-GPT aufmacht, landet man ja erstmal im Textfeld, wenn man dann an den Dateianfang geht, an den Anfang der Website und dann ein bisschen runter, mit Pfeil runter, ein bisschen runter geht, sieht man die Seitenleiste, die ist entweder offen oder zu. Das hängt ein bisschen davon ab, ob das eigene Internetfenster minimiert oder maximiert ist. Wenn man die aber offen hat, dann sieht man zumindest die letzten GPTs, mit denen man gechattet hat, immer oben, also über dem Chatverlauf. Der Chatverlauf ist eine Überschrift. Und genau, man kann in die Oberfläche rein, man kann in die Oberfläche gehen und da dann die GPTs aufrufen. Wenn die da nicht sind, dann kann man auch auf GPTs erkunden gehen. Und da stehen dann aber die eigenen eigentlich als Liste drin. Ich habe jetzt auch hier wieder viele Informationen gegeben, viele unterschiedliche Werkzeuge vorgestellt, mit denen man unterschiedliche Sachen machen kann oder ein bisschen dasselbe Konzept verfolgt. Ich möchte jetzt einfach mal eins ein bisschen detaillierter nochmal vorstellen, kurz. Und das ist die Gems von Gemini, weil wir die ja auch kostenlos nutzen können. Und das möchte ich jetzt einfach mal kurz versuchen zu zeigen. Ich bin jetzt auf gemini.google.com unter Gems. Bin jetzt da drin und ja, erstellen wir jetzt schon die Anweisung. Wir haben eine Überschrift Ebene 2, die heißt
Überschrift Ebene 2, neues Gem.
Neues Gem. Zu der können wir auch springen, weil da geht's los. Und
Name.
dann können wir hier einen Namen vergeben.
Anklickbar einen Namen für dein Gem eingeben. Eingabefeld erforderlich. Gib deinem Gem einen Namen. Einen Namen für dein Gem eingeben. Eingabefeld erforderlich. Gib deinem Gem einen Namen leer.
So, dann wechsle ich hier in den Formularmodus und sage einmal mal sowas wie Hilfsmittelberater.
Beschreibung Eingabefeld mehrzeilig beschreibe dein Gem und erkläre, wie es funktioniert leer.
So, beschreibe dein Gem und erkläre, wie es funktioniert. Das ist jetzt erstmal die Beschreibung, die der Nutzer dieses Gems, also in dem Fall jetzt nur ich, wenn ich es nicht teile, sieht. Also kann ich jetzt einfach mal meinen Hilfsmittel Berater für Hilfsmittel oder so.
Es.
Genau. Und dann tappe ich nochmal weiter.
Anklickbar G Informationen zu den GEM-Anweisungen.
Da gibt es dann Informationen zu den GEM-Anweisungen, also zu den GEM-Anweisungen. Da kann ich dann nochmal eine Anleitung aufrufen, wie ich diese GEM-Anweisungen
Anklickbar Anleitung.
wie ich diese Gem-Anweisungen gestalten kann. Ich tappe jetzt mal weiter.
Informationen zu den Gem-Anweisungen, Schalter eingeklappt, Dialogfeld öffnen, drücke die Leertaste, um weitere Informationen zu erhalten.
Genau, also das könnte ich jetzt aufklappen und dann steht da halt nochmal so ein bisschen, was ich gesagt habe heute, also für diese Anweisungen gut sind und wie ich die schreibe und so.
Einen Prompt für Gemini eingeben, Eingabefeld mehrzeilig leer.
So, und jetzt habe ich ja auch schon eben die Anweisungen und so ein Gem erstellen, also ich mache das jetzt ganz kurz, so ein Gem erstellen oder so ein Chatbot erstellen, dauert üblicherweise. Also wir wollen genau, wie gesagt, genau definieren, was er denn tun soll, was er nicht tun soll und wie, wir wollen Beispiele haben und so weiter. Aber ich schreibe jetzt einfach mal, du bist ein
Ha.
Hilfsmittelbewahrter und spezialisierst dich auf Hilfsmittel für Blinde und sehbehinderte Menschen. Suche dir Informationen immer
I.
aus dem Internet. Nutze dafür offizielle Quellen wie den DBSV, andere Vereine, Organisationen, bekannte Podcasts wie Sideviews, das ist ein ganz großer deutscher Podcast, oder Hilfsmittelfirmen.
Lego.
Antworte
Komma.
kurz,
Leerzeichen.
knapp in einfachen Sätzen und vermeide Call to Actions meinetwegen, und so weiter. Ich könnte jetzt hier noch weiter ins Detail gehen. Ich könnte noch ein Beispiel mitgeben, dass ich, ja, vielleicht baue ich auch mal sowas und stelle es dann ins Forum. Ein Beispiel mitgeben, wie das auszusehen hat. Und wenn ich jetzt natürlich Dateien habe, weil ich irgendwo ein Hilfsmittelverzeichnis habe oder sowas, das jetzt nicht jeden Tag aktualisiert werden muss, oder ich könnte es noch ein bisschen besser machen und die ganzen Podcast-Folgen oder sowas als Dateien hochladen, dann könnte ich das hier auch tun.
Button zum Rückgängigmachen einer Änderung an einer Gem-Anweisung, Schalter rückgängig machen.
Ich kann noch mal rückgängig machen.
Prompt optimieren, Schalter nutze Gemini, um Anweisungen neu zu schreiben.
Das wollen wir jetzt hier nicht. Ich könnte, wie schon gesagt, den Prompt optimieren. Nutze Gemini, um die Anweisung besser zu machen. Ich springe jetzt einfach mal weiter zum
Informationen zum Standard, kein
Standard-Tool.
Standard-Tool-Menü-Schaltfläche, kein
Da
Standard-Tool, 1
kann
von
ich
6.
jetzt
Bild erstellen, 2 von 6.
noch ein Standard-Tool auswählen. Also was soll der standardmäßig nutzen? Entweder kein Standard-Tool, dann nutzt er halt, dann ist es einfach der ganz normale Gemini-Chat. Bild erstellen wäre jetzt, also Gemini kann ja auch sehr viel mehr als nur, in Anführungszeichen, nur sprachlich chatten. Wir können eben mit Gemini auch Bilder erstellen. Das wollen wir jetzt in dem Fall halt hier natürlich nicht.
Canvas 3 von 6.
Canvas ist auch ein visuelles Werkzeug, wo wir zum Beispiel Präsentationsfolien erstellen können oder mit Code arbeiten oder ja visuell mit Dingen arbeiten. Das wollen wir als Screenreader-Nutzer in der Regel auch nicht. Man kann es nutzen, aber es ist, glaube ich, für die meisten Nutzer nicht super erfolgreich.
Deep Research 4 von 6.
Deep Research. Das ist eine ganz, ganz tiefe Internetrecherche. Dann stützt er sich halt nicht auf 1, 2, 5 oder 10 Quellen, sondern schon auf ein bisschen mehr. Da dauert aber dann auch die einzelne Anweisung länger. Und er würde uns wirklich einen Bericht ausgeben, dessen, was er recherchiert hat.
Musik erstellen 5 von 6.
Musik erstellen, da kommen wir beim nächsten Mal drauf. Wir können mit KI Musik erstellen und auch mittlerweile mit Gemini. Das ist sogar die einfachste Version für uns als Screenreader-Nutzer
Lernen 6 von 6.
und lernen. Lernen ist ein bisschen von Google gepromptet ist, also wenn wir irgendwas lernen wollen. Wir können jetzt entweder Deep Research machen, wenn wir sagen, unser Hilfsmittelberater soll immer wirklich genau schauen und uns genaue Sachen raussuchen, wenn wir ihn fragen. Das wäre vielleicht
Kein
vorteilhaft. Wir können
Standard-Tool,
aber
ein von
auch
sechs.
einfach erstmal ohne Standard-Tool hier weitermachen.
Informationen zu den Wissensinhalten des GEMS-Schalter ein.
Wissensbasierte Informationen.
Schalter weitere Informationen. Unter Menü Dateien hinzufügen.
Genau. Ich kann jetzt hier Dateien hinzufügen. Und im Bereich Wissen, wie schon gesagt, eben PDFs hochladen, Dokumente, Word-Dokumente, Textdokumente und so weiter. Auch Bilder natürlich.
Weitere Informationen zum Deaktivieren von Quellenangaben aus der Wissensdatenbank. Schalter Quellenangaben aus der Wissensdatenbank in Gewandworten ausblenden.
Es gibt jetzt die Möglichkeit, eben Quellen anzugeben. Also es gibt die Möglichkeit, dass entweder die KI Quellen angibt aus der Wissensdatenbank. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt irgendein Regelwerk oder irgendeinen Gesetzestext. Dann muss ich natürlich dann muss die KI genau sein und dann will ich natürlich auch Quellen nachprüfen können. Und dann hilft es mir, wenn er mir wirklich die Quellen, wo er denkt, dass es drinsteht, also die Antwort auf meine Frage, dass er mir das als Quelle angibt und ich kann es dann anklicken und sozusagen ja, die Quelle nachvollziehen. Das kann ich ja einfach an- und ausmachen.
Vorschau. Überschrift Ebene 1 Unterhaltung mit Gemini.
Vorschau, hier kann ich gleich irgendwas starten. Ohne den Bot jetzt erstmal zu speichern, ja, kann ich ihn jetzt erstmal ausprobieren. Wir probieren ihn aus und sagen jetzt einfach mal, welche KI-Apps zum Erkennen von Bildern sind 2026 relevant. So, und ich muss ihm jetzt nicht sagen, dass er irgendwie Hilfsmittel suchen soll oder so. Könnte jetzt auch schreiben, was kann ich mit meinem, also welche bedienbare Haushaltsgeräte gibt es oder so, weil er weiß ja jetzt, dass er ein Hilfsmittelberater für Blinde ist.
Hilfsmittelberater hat gesagt, im
So.
Jahr 2026 sind spezialisierte KI-Anwendungen für blinde und sehbehinderte Menschen so. Anklickbar im Jahr, leistungsfähig wie nie zuvor. Besonders Apps, die auf multimodalen Modellen basieren, bieten eine hohe Präzision. Hier sind die relevantesten Apps für die Bild- und Umgebungserkennung. Doppelpunkt. Überschrift Ebene 3 erster BIMUI Runde Klammer auf, Teil von BIMUIs Runde Klammer zu. Diese App nutzt die Technologie von OpenAI Runde Klammer auf, GPT-4o-GPT.
So, und so weiter. Ich kann jetzt mit H weiterspringen zur nächsten Überschrift. Er hat mir hier Überschrift Ebene 3, war 1, Be My Eyes.
Zweiter Seeing AI Runde Klammer auf,
Seeing AI.
Microsoft Runde, dritter Lookout Runde Klammer auf, Google
Lookout
Runde Klammer
Google.
zu, vierter Envision AI Überschrift Ebene 3,
Envision.
fünfter Callisto Schrägstrich neue Spezial-Apps Überschrift Ebene 3.
Und neue Spezial-Apps. Callisto kenne ich jetzt
Einige neuere
nicht.
Marktteilnehmer nutzen 2026 lokale KI-Modelle direkt auf dem Smartphone.
Oh, das stimmt aber. Es gibt auch lokale KI, die schon direkt auf dem Smartphone läuft. Also gerade auf dem iPhone gibt es dafür einige Nischen-Apps, die das schon tun. Die Antwort war jetzt nicht kurz und knapp, sondern etwas lang. Ja, wir könnten jetzt hier noch optimieren. Dann könnten wir noch sagen, wie wir das genau haben wollen. Eben auch, wie wir das genau strukturiert haben wollen. Und eben auch schauen, dann, dass solche Nischeninformationen auch wirklich stimmen. Oder ihn bitten, dass er gerade bei solchen Sachen dann auch vielleicht die Quellen hinterlegt. Wenn wir jetzt hier zurückgehen an
Schalter
Anfang
eingeklappt, Google-Konto,
und
Doppelpunkt. Wenn ja, Hauptsprungmarke-Bearbeiter-Eigenschaftsseite anklickbar, einen Namen für dein Gem eingeben,
Mensch,
Eingabefeld
E
erforderlich,
wieder ins erste
Hilfsmittelberater.
Eingabefeld, dann habe ich hier den Namen wieder und darüber oder.
Bearbeiten oder Erstellen der Anweisung, abbrechen, Schalter. Seitenleiste öffnen, Navigation, Sprungmarke-Settings und
Ja, genau,
Helpme,
darüber habe ich
Bearbeiter-Eigenschafts.
wieder, kann ich es abbrechen und ganz unten kann ich es dann speichern. Und dann ist er erstmal verfügbar in meinen Gems und ich kann ihn dann natürlich auch wieder bearbeiten und auch löschen. Also das ist sozusagen die einfachste Möglichkeit für Neustarter, würde ich das empfehlen, weil A, barrierefrei, B, kostenlos und C, nicht überfrachtet mit irgendwelchen Funktionen, sondern aufgeräumt. Es kommt aufgeräumt daher. Wir können es einfach auswählen über einen Link oder wir können es auch in der Seitenleiste eben annavigieren. Gemini ist da wirklich sehr, sehr schön bedienbar, gerade in der Browser-Version, in der Internet-Version. Genau, das empfehle ich jetzt.
Und jetzt noch ein paar Fragen aus dem Chat, die Ben beantwortet hat. Die Fragen werden verlesen von meiner Kollegin Tanja Cardoso.
Ali von Envision fragt mich auch, was ich gerne mag. Ist es auch eine Personalisierung?
Genau das ist es. Ally von Envision ist da sogar sehr stark drin oder sehr fragt sehr stark nach, was man mag, weil das genau die Personalisierung ist deren Aushängeschild oder deren Zweck, den sie erfüllen möchten. Genau, das ist genau Personalisierung. Da ist es ein bisschen unkomplizierter für uns, natürlich wie jetzt bei ChatGPT oder Gemini, weil Ally von Envision ist genau für Screenreader-Nutzer gebaut, für Blinde gebaut. Letztendlich ist das genau Personalisierung. Der fragt dich, was du gern magst, was du machst. Und wenn du diese ganzen Felder ausfüllst, dann kann er dir halt personalisiertere Antworten geben.
Dann eine andere Frage. Konnte man Kleidungsstücke fotografieren und benennen und in den Bot eingeben, anschließend mit Hilfe der Kamera erkennen? Wäre die Anwendung auch offline möglich?
Ja, das ist eine zweigeteilte Frage. Kann man Kleidungsstücke fotografieren? Ich vermute jetzt mal, dass es geht so in die Richtung, naja, kann ich meine 5 Kleidungsstücke fotografieren und die dann hinterlegen in so ein Chatbot und die Frage dann stellen. Dafür ist es, glaube ich, nicht gemacht. Also es würde wahrscheinlich gehen. Oobian zum Beispiel kann sowas. Ja, also da kann man eigene personalisierte Objekte hinterlegen. Das ist dann eher für den Zweck auch, die Funktion ist dann für den Zweck auch gebaut. Auch andere Apps also blindenspezifische Apps können das. Bei Orion heißt die Funktion, glaube ich, eigenes Objekt oder sowas oder personalisierte Gegenstände oder Objekte. Da kann man dann eben seine Kleidungsstücke hinterlegen und eigentlich ist es dafür gebaut, es wiederzufinden. Ja. Worum es da vielleicht jetzt eher geht, ist es mein graues oder mein blaues Hemd und das könnte man damit theoretisch auch tun. Dieser Chatbot, ja, man könnte das Problem damit lösen, aber es ist, glaube ich, nicht dafür da, diese Funktion.
Welche App für iPhone erkennt am zuverlässigsten beim Einkaufen im Aldi, Kaufland etc. Produkte? Mir werden oft unnötig Infos oder Zahlen vorgelesen, wobei ich eigentlich nur den Produktnamen hören möchte, ohne Barcode scannen.
Das ist tatsächlich eine Lücke, die ich immer wieder sehe bei solchen Apps wie jetzt Be My Eyes oder so, was ich ja im Modul 2 ausführlich vorgestellt habe. Oder auch jetzt wieder Orion, da ist es nicht ganz so schlimm, weil da kann ich ja meine Frage stellen und dann kann ich zum Beispiel sagen, nenne nur Produktnamen. Also ich könnte jetzt mit Orion ins Geschäft gehen und sagen, nenne mir nur die Produktnamen, der Produkte, die klar im Bild sichtbar sind. Das wäre zum Beispiel eine Anweisung, die ich geben kann. Und diese Anweisung ist dann auch in der History, also in dem Verlauf, taucht die dann auch wieder auf. Das heißt, ich kann sie auch wieder auswählen. Ich habe da einige Anweisungen drin in meinem Verlauf, weil ich die Anweisungen auch ganz gerne eben wie so Chatbots, wie ich gerade gesprochen habe, eigentlich hätte ich das da noch mit aufnehmen können. Tatsächlich, ich schreibe diese Anweisungen gerne selber. Und das sind dann nicht nur eben so kleine Sprachanweisungen wie such mir eine Ampel oder informier mich über eine Straßenkreuzung oder so. Zwei Beispiele, die wir im Podcast drin hatten bei Orion, sondern eben ausführlichere Anweisungen. Also was interessiert mich genau, was interessiert mich nicht, was ist zu vermeiden und so weiter. Das wäre jetzt ein Anwendungsfall, den ich mir da ganz gut vorstellen kann. Also einfach nenne die Produktnamen der Produkte, die im Bild klar sichtbar sind. Und vermeide Details wie Beschreibungen oder Barcodes. Jetzt ist natürlich in dem Fall die Frage, was genutzt wird. Wird Seeing AI genutzt oder so? Da kann ich ja gar nicht steuern, was da rauskommt. Also die Kamera sagt dann eben genau das, was sie erfasst. Und da kann ich faktisch nicht steuern, was sie mir genau geben soll.
Gibt es Möglichkeiten der Verknüpfung von Bots zu Sprachassistenten, wie zum Beispiel Alexa?
Nee, das ist aktuell. Also die Bots, die ich hier vorgestellt habe, also die sind ja direkt integriert in die Anwendungen, also in ChatGPT, in Gemini, in Claude und so weiter. Das sind ganz interessante Fragen, finde ich, die heute kommen. Und ich finde auch diese Personalisierung und diese Bots, damit könnte man super viel machen. Leider kennt es nicht jede Anwendung und es ist möglich, das Ganze mit relativ wenig Aufwand, es wäre möglich, mit relativ wenig Aufwand zu programmieren, aber das wäre dann tatsächlich ein Programmieraufwand, den Sprachassistenten mit dem Bot zu verbinden. Also das ist nicht einfach nur, dass man sagt, man verbindet jetzt das, was ich in ChatGPT gebaut habe. Da gibt es irgendwo eine Option mit Alexa verbinden oder mit Google Home verbinden und dann melde ich mich dabei Alexa an und dann kann ich sagen, hey Alexa, ruf mal diesen Bot auf und ich chatte dann mit dem. Das wäre eine gute Sache. Gäbe es sicherlich ein paar Anwendungsfälle, für die das ganz, ganz cool wäre, ja. Aber das gibt es leider nicht.
Welche KI-App würden Sie empfehlen, um mir den Text eines Musikbilderbuches vorlesen zu lassen, um mit einem Codewort das Streaming in der zugehörigen App freizuschalten?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage 100% verstehe, also dieses.
Ich glaube, sie möchte in diesem Musikbilderbuch ist wahrscheinlich ein Code, mit dem man die Audiospur irgendwie abspielen kann und freischalten kann. Und das will sie, glaube ich, mit einer App scannen.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist wahrscheinlich, genau, das ist höchstwahrscheinlich die Lösung. Wie ich das lösen würde, naja, wenn dieser Code so eine Art QR-Code ist, dann könnte man den tatsächlich mit diversen Apps, also mit Envision zum Beispiel, könnte man QR-Code scannen. Das weiß ich jetzt, dass die App das kann. Ich glaube auch Seeing AI kann das. Und dann wird ja der QR-Code, der verweist ja auf irgendeine URL, also auf irgendeinen Link im Internet. Und dieser Link im Internet würde dann wieder die App öffnen, wenn man die installiert hat. Das hängt aber sehr stark vom Anwendungsfall ab. Also was habe ich für ein Bilderbuch? Was sind es für Codes? Ein Bilderbuch zu scannen ist, also wenn man die Bilder beschreiben lassen will, dann ist es, dann fände ich da sicherlich Be My Eyes ganz gut. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur eine Bildbeschreibung haben will und mir dieses Bilderbuch vorlesen lassen will, da ist es sicherlich gut geeignet, weil eine normale Texterkennung ist ein bisschen Quatsch an der Stelle, weil ja das Bilderbuch funktioniert ja nur mit dem Bild und dem Text. Also da kommt es ja sehr stark auf den Bildkontext auch an. Deswegen würde ich da irgendwie in Richtung Be My Eyes gehen.
Der Offside-Podcast wird herausgegeben vom DBSV Jugendclub. Redaktion dieser Ausgabe Robby Sandberg. Feedback gerne an r.sandberg@dbsv.org.